Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Jürgen Behrendt und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Diese Folge ist sozusagen der zweite Teil. In der letzten Folge habe ich über Suchtdruck gesprochen. Craving ist das andere, fachlicher klingende Wort. Naja, es klingt nicht nur fachlicher. Ich habe den Unterschied erklärt zwischen Verlangen und Drang, weil das durchaus eine Rolle in der Sucht spielt. Oder im Verständnis der Sucht, besser gesagt. Und ich habe Ihnen gesagt, dass ich heute über Substanzen spreche, die bei Craving eingesetzt werden können. Also Medikamente. Das Thema ist ja alles andere als unwichtig oder unspannend. Es wirft ja Fragen auf. Und nicht nur Fragen, sondern auch Missverständnisse. Und Vorstellungen, die es sich durchaus lohnt, mal zu hinterfragen. Und die erste Frage ist vielleicht, wenn es Medikamente gibt, die das Verlangen nach Alkohol unterbinden bzw. abstellen, wieso gibt man sie dann nicht einfach jedem Trinker und gut ist? Wenn Sie meinen Podcast regelmäßig hören, kennen Sie die Antwort. Es ist damit nämlich gar nicht gut. Gut wäre es, wenn eine Abhängigkeit eine ausschließlich körperliche Angelegenheit wäre. Dann würde der Körper von dem scheinbaren Hauptproblem, dem massiven Verlangen, befreit. Das wäre doch toll, oder? Die Frage der Entzugserscheinungen, die trotzdem auftreten können, ist damit allerdings zum Beispiel noch nicht geklärt. Und ein paar andere auch nicht. Der Alkoholkonsum hat ja in vielen Fällen eine sehr wichtige Funktion übernommen. Und diese Funktion würde wegfallen und eine Alternative steht noch nicht zur Verfügung. Die muss ja erst gefunden und gefestigt werden. Wenn man es also so sieht, weg mit dem Alkohol und dann kommt alles von allein in Ordnung, ist ein Scheitern ja vorprogrammiert. Oder zumindest sehr wahrscheinlich. Da braucht es Begleitung. Und das wird wohl der Grund sein, warum diese Substanzen nicht an die Stelle von Therapien getreten sind. Und das werden sie wohl auch nicht. Und in Therapien werden sie manchmal als zusätzliche Unterstützung genutzt, und zwar eben nicht unbedingt als hauptsächlicher Baustein. Und sie werden in der Regel auch langsam runterdosiert, ausgeschlichen, wie man das so nennt. Dazu aber nachher ein bisschen mehr. Was gibt es denn eigentlich für Anti-Craving-Substanzen? Interessanterweise nämlich mehr als nur eine, wobei allerdings einige nicht überall zugelassen sind. Manche sind bei uns in Deutschland nicht verfügbar, und wenn man sich anschaut, wie sie wirken, dann bekommt man auch eine Ahnung, warum. Schauen wir uns mal ein paar an. Bei uns in Deutschland ist das Mittel Naltrexon erlaubt. Und das ist eins der üblichen. Und es ist natürlich verschreibungspflichtig. Es ist ein sogenannter, jetzt kommt ein Fremdwort, Opioid-Antagonist. Da drin steckt das Wort Opiat, kennen Sie, und das Wort Antagonist. In einem Roman, einem Kinofilm, ist ein Antagonist, steckt das Wort Anti drin, der Gegenspieler zum Protagonisten, der Hauptfigur, der er immer wieder in die Quere kommt. Und das macht Naltrexon sozusagen auch. Er blockiert Rezeptoren im Gehirn und sorgt so dafür, dass Opioide gar nicht wirken. Und Sie hören, eigentlich kommt das aus der Opiatabhängigkeit, hat sich aber auch bei Alkoholabhängigkeit bewährt. Es beeinflusst das Dopaminsystem, Dopamin kennen Sie, das ist der gute Launestoff, und blockiert Endorphine im Gehirn. Was also wirkt, ist ganz einfach, dass die angenehmen Wirkungen von Alkohol verhindert werden. Und das kann eine sehr abstinenzunterstützende Wirkung haben. Wenn ich trinke und merke, der Effekt stellt sich nicht ein, dann verlernt der Organismus sozusagen sein Suchtverhalten. Theoretisch. Man nennt sowas auch eine Löschung. Und das ist jetzt streng genommen kein Anti-Craving, wie Sie merken. Und so wie ich es beschrieben habe, wirkt es bei noch nicht abstinenten Patienten, die aber abstinenzmotiviert sind. Also sein müssen sogar. Und bei meiner Suche nach medizinischen Hintergründen habe ich öfters gelesen, dass man auch nicht hundertprozentig weiß, wie genau das funktioniert. Wie ein mir bekannter Arzt mal gesagt hat, über unser Herz wissen wir alles. Unser Gehirn haben wir längst noch nicht so durchschaut. Was die Anti-Craving-Wirkung angeht, scheint es so zu sein. Das eigene, also körpereigene Belohnungssystem, das durch zum Beispiel Endorphine angeregt wird, wird durch dauerhaftes Alkoholtrinken verändert. Der Organismus lernt sozusagen, bei Belastungen sofort zu gegenregulieren, also indem wir trinken. Und dadurch aktivieren wir unser körpereigenes Opioidsystem. Bei Schmerzen oder Belastungen schüttet unser Körper Endorphine aus, das haben Sie vielleicht selber mal erfahren. Bei einer Sucht ist der Körper irgendwann dafür besonders sensibilisiert, was nichts anderes bedeutet, bei jeder Belastung verlangt dieses System danach, aktiviert zu werden, also zu trinken. Das ist Craving. Und Naltrexon scheint genau dieses System ruhig zu halten, sodass kein Verlangen bei Belastung auftritt oder jedenfalls diese angsteinflößende Qualität verliert. Das hat den Riesenvorteil, dass Menschen, die ernsthaft an ihrer Abstinenz arbeiten, nicht andauernd frustrierende Erfahrungen durch Rückfälle machen und das Handtuch werfen. Und körperliche und psychische Abhängigkeiten sind bei Naltrexon, soviel ich weiß, nicht bekannt. Und einen Gewöhnungseffekt scheint es auch nicht zu geben. Ein anderes Mittel ist Nalmefen. Zu Naltrexon gibt es da einen Unterschied und der liegt interessanterweise in der Art der Zulassung. Es ist zugelassen, aber nur zur Reduktion der Trinkmenge. Das ist deswegen interessant, weil die chemische Struktur bei beiden sehr ähnlich ist. Also um das mal zu erklären, die Zulassung für ein Medikament muss ja beantragt werden. Und zwar muss man da von vornherein festlegen, mit welchem Ziel dieses Medikament eingesetzt werden soll. Das war im Fall von Nalmefen eben die Trinkmengenreduktion. Es wurden also schlicht verschiedene Zulassungen beantragt. Über die Reduktion der Trinkmenge wird ja immer und oft geredet. Festgesetzt als Behandlungsziel ist die Abstinenz. Das kommt sogar von einem Bundesausschuss. Oder anders gesagt, Abstinenz ist einer Reduktion grundsätzlich vorzuziehen. Und die Verordnung von Nalmefen ist deshalb eingeschränkt. Verordnet werden könnte zum Beispiel Menschen, die auf einen Therapieplatz warten, bei dem dann die Abstinenz das Ziel ist. Und verordnet wird es von 3 bis maximal 6 Monaten. Ich zitiere mal aus den Informationen der DHS, der Hauptstelle für Suchtgefahren. Das können Sie, wenn Sie interessiert sind, im Internet selber mal nachschauen. Also, die Verordnung muss durch Ärztinnen oder Ärzte erfolgen, die nachweislich Erfahrung in der Behandlung von alkoholkranken Patienten haben. Der Alkoholkonsum der Patienten oder Patientinnen muss sich auf einem hohen Risikoniveau befinden, das auch 2 Wochen nach einer Anfangsuntersuchung noch fortbesteht. Zugleich dürfen aber keine körperlichen Entzugserscheinungen vorliegen und es darf keine sofortige Entgiftung notwendig sein. Nalmefen sollte nur in Verbindung mit einer kontinuierlichen psychosozialen Unterstützung verschrieben werden. Also Sie merken, psychosoziale Unterstützung muss dabei sein. Das dritte auf der Liste ist Acamprosat oder auch bekannt als Campral. Alkohol, also Ethanol, wirkt, indem er beruhigt, indem er Angst vermindert und entspannt. Und das tut er, indem er auf das, es kommt wieder ein neues Wort, auf das GABA-System einwirkt. GABA ist ein Neurotransmitter im Nervensystem und der wirkt dämpfend. Alkohol unterstützt diese Dämpfung noch. Das macht ihn ja für Konsumenten so interessant. Und der Gegenspieler von dem dämpfenden GABA ist Glutamat. Und das wirkt erregend und stimulierend, also das Gegenteil. Brauchen tun wir beide. Alkohol bringt das Zusammenspiel von beiden aus dem Gleichgewicht. Glutamat, also die Erregung, wird gedämpft und die Dämpfung durch GABA noch verstärkt. Solange der Alkohol wirkt. Wenn er nicht mehr wirkt, steigt die Erregung wieder an. Und durch die Erregung das Verlangen nach Dämpfung. Einfach gesagt. Also, das Craving setzt wieder ein. Mal kurz etwas zu diesem GABA. GABA ist vielleicht der wichtigste hemmende Neurotransmitter im Gehirn von Menschen überhaupt. Man kann sich das so vorstellen, wenn GABA sich an eine Nervenzelle bindet, dann ist die Weiterleitung von Impulsen blockiert. Übrigens, GABA ist ein Wort, das aus Anfangsbuchstaben besteht. Nur, damit Sie das mal ausgesprochen gehört haben, es kommt aus dem Englischen und heißt Gamma-Aminobutyric Acid. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig ausgesprochen. Also abgekürzt GABA. Auf Deutsch heißt es Gamma-Aminobuttersäure. Und das wäre dann GABS. Das hat sich jetzt leider nicht so durchgesetzt. Das ist so ähnlich wie PTBS und PTSD. PTBS ist eine posttraumatische Belastungsstörung, PTSD, Post-Traumatic Stress Syndrome. Beides ist das gleiche. Und da setzt Campral bzw. Acamprosat an. Bei Campral wird das Verlangen, GABA durch Alkohol zu verstärken, geringer, wenn der Gegenspieler geschwächt wird. Acamprosat muss 3-mal am Tag eingenommen werden, was voraussetzt, dass Patienten das auch zuverlässig tun. Und das sind die 3 Mittel, die bei uns zugelassen sind. Es gibt aber noch andere. Eins zum Beispiel ist Disulfiram, auch bekannt als Antabus. Vielleicht erinnern Sie sich an die Folge »Wie erinnert sich die Leber?« Also, die Leber hat mit dem Abbau von Giften zu tun, das wissen wir mittlerweile. Also auch von Alkohol. Ich habe das in der Folge ausführlich beschrieben, deswegen mache ich das hier nicht nochmal. Normalerweise entsteht durch den Abbau von Alkohol Acetaldehyd. Wie ich letztens schon sagte, das klingt schon giftig. Daraus wird dann Essigsäure. Und Antabus greift genau hier ein. Es verhindert nämlich diesen letzten Schritt, also die Umwandlung von Acetaldehyd, was dazu führt, dass es sich anreichert. Und wenn das passiert, passiert was Interessantes, das man ein Acetaldehyd-Syndrom nennt. Trinkt man dann nämlich auch nur geringe Menge von Alkohol, geht es einem sehr schlecht. Man verträgt sozusagen keinen Alkohol mehr. Was man stattdessen bekommt, sind zum Beispiel starke Übelkeit, Kopfweh, unangenehme Gefühle in Armen und Beinen, die fühlen sich zum Beispiel kalt an. Man kann Herzrasen bekommen und der Blutdruck kann abfallen. Das kann jetzt auch Kreislaufschock bedeuten, wenn Menschen kardiologisch gefährdet sind, vielleicht eine Angina pectoris oder ein Infarkt. Sie sehen, das Zeug ist heftig. Der Zweck dahinter ist klar. Der Konsum soll absolut unattraktiv werden. Es wird ja sozusagen ein Bestrafungsreiz ausgelöst. Eigentlich eher ein Vergiftungsreiz. Man verspricht sich jetzt davon allerdings nicht diese Vergiftung als gewollte Bestrafung, sondern baut darauf, dass Menschen, die es nehmen, genau diese Wirkung vor Augen haben und eben deswegen nichts trinken. Also man verspricht sich einen psychologischen Effekt, eine gedankliche Abschreckung. Und Sie können sich denken, dass die Vergabe von Antabus sehr sorgfältig passieren muss. Die Risiken sind nicht ohne. In Deutschland ist Antabus seit 10 Jahren, glaube ich, nicht mehr erlaubt. Es wird nicht mehr verschrieben. In Frankreich, Österreich, der Schweiz schon. Übrigens, das habe ich im Internet gefunden, mal so am Rande. 1937 ist einem Werksarzt in einem Betrieb, in dem Gummi vulkanisiert wurde, aufgefallen, dass die Arbeiter offenbar keinen Alkohol mehr vertrugen und krank wurden. Es stellte sich heraus, dass sie bei dieser Vulkanisierung mit Stoffen zu tun hatten, die von ihrem chemischen Aufbau ähnlich den Disulfiram waren. Deswegen kam er drauf. Was nebenbei auch noch ein Hinweis darauf ist, dass 1937 in industriellen Betrieben Alkohol wohl noch nicht so verpönt war wie heute. Okay, 2 habe ich noch für Sie. Baclofen und GHB. Baclofen hat ebenfalls mit GABA zu tun. Es verstärkt die Hemmung, also Dämpfung. Eigentlich ist es eher ein Muskelrelaxans, also buchstäblich sehr entspannend. Und es hat eine dem Alkohol ähnliche Wirkung. Man denkt also, wenn man es einsetzt, eher an eine substituierende Wirkung. Zur Behandlung von Abhängigkeit ist es nur in Frankreich zugelassen. Man muss bei dieser Substanz ganz besonders auf die Sicherheit der Vergabe achten. Naja, das muss man ja bei allen. Bei hohen Dosierungen sind zum Beispiel Todesfälle bekannt. Und das ist das, was mit Sicherheit der Vergabe und Dosierung gemeint ist. Was das andere Mittel angeht, das heißt Gamma-Hydroxybutyrat. Wenn Sie das nicht kennen, dann vielleicht die Abkürzung GHB. Und wenn Sie das nicht kennen, dann den Ausdruck K.O.-Tropfen. Wurde früher mal als Narkosemittel eingesetzt, hatte aber erhebliche Nebenwirkungen und war auch in der Dosierung nicht ganz einfach. Mittlerweile gibt es besser verträgliche Anästhetika. Und GHB unterliegt dem Betäubungsmittelgesetz. Und damit wird deutlich, dass die Wirkung für bestimmte Zielgruppen sehr attraktiv sein kann. In Österreich und Italien wird es im Rahmen von Suchtbehandlungen eingesetzt. Und auch hier setzt man eher auf den substituierenden Effekt. Die Wirkung ist, naja, kommt auf die Dosis an, entsprechend dem einer Droge. Das Missbrauchspotenzial ist enorm groß. Und eine Überdosierung ist ziemlich leicht zu erreichen. Weil die Grenze zwischen einer Dosis mit sogenannten leichten Effekten und der mit einem Totalausfall, die ist sehr schmal. Außerdem macht es abhängig. Deswegen unterliegt es dem BTM-Gesetz. Jetzt haben Sie sich vielleicht ein Bild über diese Substanzen machen können. Es gibt sie, sie werden eingesetzt, sind nicht überall zugelassen und sie haben ihren Platz in der Suchtarbeit. Interessant sind sie auf jeden Fall. Ich werde manchmal gefragt, wieso diese Mittel im Zusammenhang mit Abhängigkeiten nicht öfter thematisiert werden. Manchmal auch, wieso man denn so zurückhaltend im Umgang damit sei. Und ob das vielleicht sogar ein Konkurrenzdenken im Hinblick auf therapeutische Arbeit ist. Ich glaube das eher nicht. Ich glaube eher, dass der Umgang mit diesen Mitteln und auch die Kommunikation auf eine eher umsichtige und vorsichtige Haltung zurückzuführen ist. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sich eine Überzeugung durchsetzt, es gäbe eine Pille gegen Sucht. Und damit wäre nichts gewonnen. Aber wenn wir mal ein bisschen fantasieren würden, hätte das ja auch Vorteile. Wenn es tatsächlich eine wirksame Medikation, also Pillen gäbe, die die Sucht knacken, dann wäre zum Beispiel die Stigmatisierung vorbei. Sucht hätte damit nämlich den Charakter einer medizinischen Erkrankung und das macht weniger angreifbar. Jetzt fällt Sucht aber unter die Rubrik psychische Erkrankung, deren Ursachen unter anderem in gelernten Verhaltens- und Bewältigungsmustern liegt. Die lassen sich medikamentös nicht verändern. Wenn wir das außer Acht lassen, dann entstehen erst recht Probleme. Klar ist der Gedanke an Möglichkeiten, sich ganz auf Medikamente verlassen zu können, attraktiv. Das wäre eine einfache, unkomplizierte Lösung. Einfacher als eine Therapie zum Beispiel. Oder eine neue Lebensplanung. Das wäre nur nicht der Umgang, den eine Abhängigkeit verdient. Oder braucht. So, und damit wären wir am Ende für heute. Ist etwas länger geworden, aber das passt auch zur Thematik. Ich hoffe, es hat etwas klären oder informieren können und Sie haben ein etwas klareres Bild bekommen. Für heute machen wir jedenfalls Schluss. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund, genießen Sie das schöne Wetter. Mein Name ist Jürgen Behrendt. Tschüss.